Und damit hallo und herzlich willkommen zu der 72. Ausgabe unseres Kampf- und Klasse-Formats, wo wir die Spiele des FC St. Pauli besprechen. Und diesmal mache ich nicht den Fehler wie bei letzten Aufnahme, sondern ich stelle meinen Podcast-Partner ganz direkt am Anfang der Sendung vor. Christian, schön, dass du da bist.
Du lernst aus deinen Fehlern, sehr gut. Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Hallo, Sultan.
Ich wurde gerade auch schon im Vorgespräch nett darauf hingewiesen, dass es das diesmal nicht nach 10 Minuten der Folge, sondern relativ zeitnah, und diesem Wunsch wollte ich unbedingt nachkommen. Ja, genau. Also ich bin Sultan. Christian ist da. Wir in derselben Konstellation, wie wir es letzte Woche aufgenommen haben, und wir besprechen tatsächlich ein sehr ähnliches Ergebnis. Der FC St. Pauli hat leider mal wieder ohne eingeschossenes Tor ein Bundesligaspiel verloren, diesmal auswärts in Mainz. Aber bevor wir dazu kommen, wir haben tatsächlich in letzter Woche, im Laufe der letzten Woche, zwei Rückmeldungen. Also wir haben mehrere Rückmeldungen bekommen, aber zwei von denen möchten wir gerne ausheben, auf die wir noch ein bisschen gerne eingehen möchten. Also Anke hat eine Mail geschrieben. Tatsächlich ist Anke, kann man an der Stelle sagen, glaube ich, die Person, die mit Abstand am längsten uns Feedback gibt, wofür wir auf jeden Fall sehr, sehr dankbar sind. Und ich glaube, dass die Anke hört uns auch schon seitdem wir aufnehmen, also seit wirklich ein paar Jahren. Danke dir an der Stelle, Anke, dass du uns immer so fleißig rückmeldest und immer so große Texte schreibst. Und Anke bezog sich dann eben auf dieses Thema, was wir über die Gegend gerade gesagt haben, wo wir dann mal gesagt haben, dass, also wo wir auch einen Link verlinkt haben vom Magischen FC-Blog, dass sich da im Laufe der Jahre die Stimmung sehr zum Negativen geändert hat. Und Anke schrieb aus ihrer Perspektive, dass er bereits 35 Jahre im Stadion ist und diese Saison sogar mit die schlechteste Stimmung ist, die sie je am Millerntor erlebt hat und erlebt. Genau, also wir haben ja auch schon mehrmals darüber gesprochen, dass wir dazu mal vielleicht eine Sonderfolge möchten, aber wir jetzt aber die Rückmeldung bekommen haben, wollten wir diese nicht bis zu einer Sonderfolge aufheben, sondern jetzt an der Stelle auch schon mal sagen. Genau, also das gerade, Anke, sag noch ein bisschen was auch zum Kartenverkauf. Wir können ja sagen, wir nehmen heute am Dienstag auf, wo heute Vormittag um 11 Uhr der Kartenverkauf war für Bayern und wo wir beide auch sagen können, dass es gerade auch in unseren Bekanntenkreisen auch Leute gibt, die da leer ausgegangen sind, beziehungsweise die sich ja sehr über die Art des Kartenverkaufs aufgeregt haben. Ich glaube, heute ist es so irgendwie 6 nach 11, ist sogar die Seite zusammengebrochen oder was hat. Was haben wir so gehört, ne?
Ja.
Genau. Aber das wollen wir jetzt auch nicht wieder neu aufgreifen, weil es sich auch etwas ist, was wir fast jedes Mal aufs Neue besprechen, dass der Kartenverkauf von St. Pauli auch etwas ist, über das man sich gerne beschweren kann. Das ist irgendwie nicht, das ist noch nicht so wirklich in der ersten Liga angekommen vom Niveau her. Und wie man das jetzt irgendwie besser machen könnte, haben wir auch schon an der Stelle ein paar Tipps gegeben, beziehungsweise es gibt wirklich andere Bundesliga-Vereine, wo es viel besser funktioniert, wie Werder Bremen, wie Bayer Leverkusen, also die uns bekannten Systeme. Ich weiß nicht, wie es bei anderen wie Bayern und so geht. Aber ja, also so verlosen oder die Warteschlange mit einer auf die E-Mail-Adresse bezogene Wartenummer zu versehen, damit man nicht von, weiß ich nicht, 7 Geräten sich anmelden kann und sich in die Warteschlange stellen kann. Das wäre vielleicht auf jeden Fall eine Idee, die sich auch der St. Pauli überlegen könnte, weil ja, so fühlen sich halt viele Leute ausgegrenzt, die vielleicht zum Beispiel von der Arbeit aus gerade so mit einem Handy anmelden können. Das war aber bei dir heute auch so, ne? Also du warst auch auf der Arbeit, wo der Kartenverkauf war.
Ja,
Warst du
genau.
von deinem Handy unterwegs und hattest, glaube ich, auch eine ziemlich lange Zeit angezeigt bekommen, ne? Als Warteschlange.
Ja, ich habe mich auch eine halbe Stunde vorher angemeldet
Ja.
und bin dann eigentlich relativ zügig dann auch rangekommen, aber genau, es war keine Chance.
Da war schon alles weg,
Ja,
wo du, genau.
genau.
Also ich habe zum Glück halt, bei mir was anders. Also auf jeden Fall, wie wir es letzte Woche erwähnt haben, Christian und ich sind in München. Also ich habe dann zwei Sitzer für uns kaufen können. Soweit ich weiß, ist Larissa von unserem Podcast-Team auch da. Sie ist dann auch in München. Vielleicht können wir dazu mal eine Folge machen, wo wir alle drei bei der Aufnahme dabei sind und alle drei von unseren Erlebnissen berichten, aber sind halt auch trotzdem sehr viele leer ausgegangen. Und eine andere Rückmeldung, die wir noch bekommen haben, oder willst du noch dazu was sagen über die schlechte Stimmung, oder machen wir wirklich irgendwann dazu eine Sonderfolge?
Ja, genau. Ich glaube, es lohnt sich dazu, irgendwie nochmal eine Sonderfolge zu machen und das nicht jetzt in ein paar Sätzen irgendwie abzuhandeln, weil das Thema, glaube ich, dafür dann einfach viel zu wichtig ist und viel zu drängend.
Genau, auf jeden Fall bist du dann, können wir jetzt schon sagen, bist du ja beim nächsten Spiel gegen Dortmund, bist du auf der Gegenrade? Dann kannst du dann vielleicht dann zu dem Spiel dann aus erster Hand berichten, wie das dann diesmal denn gelaufen ist. Aber soweit ich das weiß, hast du die letzten paar Spiele da. Holstein waren wir auf der Gegengerade, ne? Wir beide, das war auch irgendwie ziemlich, ja, ziemlich gewöhnungsbedürftig. Und dann auch, glaube ich, schon ein paar Spiele davor warst du auch schon ein paar Mal da und du hast auch immer berichtet, dass es dann ein bisschen sich geändert hat. Ja, okay. Und es gibt natürlich, es geht immer noch eine heiße Diskussion um unsere ehemalige, immer noch Heimshymne, je nachdem, wie man, zu welcher Lage man gehört, um das Herz von St. Pauli. Und dazu haben wir von Mike auch eine Rückmeldung bekommen über Instagram, der geschrieben hatte, seiner Meinung nach, der Verein das viel zu überstürzt kommunizierte, dass dieses Lied untersucht wird, beziehungsweise die Debatte um das Lied viel zu überstürzt an die Öffentlichkeit gelangte und man hätte ein bisschen mehr recherchieren sollen zum Thema, bevor man überhaupt das so breit ankündigt, dass man das vorerst nicht spielt. Und diese Rückmeldung haben ich zumindest auch mir entschieden, die hier mit in die Sendung aufzunehmen, weil ich das persönlich ganz anders sehe. Also ich habe nochmal hier der Hinweis, ich habe jetzt auch mein Versäumnis nachgeholt und ich habe die Podcast-Folge vom St. Pauli-Museum zu Ende mir angehört und ich kann wirklich jeden ermutigen, das auch zu tun, weil da wird tatsächlich sehr detailliert auch über die Lebensläufe der betroffenen Personen auch berichtet und man kann diese Sendung und da, was da präsentiert wird, sehr viel vorwerfen. Beziehungsweise man kann nicht so viel vorwerfen, aber auf gar keinen Fall kann man ihm vorwerfen, dass es irgendwie überstürzt und nicht ausgearbeitet genug gewesen wäre. Jetzt, wo der Aufschrei so groß ist und der Verein ja sagt, okay, wir machen auch selber ein paar Studien dazu, wir sind nicht Studien, sondern wir machen selber ein paar Recherchen zum Thema und wir beleuchten dann die Hintergründe der beiden Personen dann noch ausführlicher. Das dann kann man verstehen, weil ein Aufschrei halt groß ist, aber an sich glaube ich schon, dass da alles richtig gemacht wurde. Und Mike hat, das kann man ja schon auch mal sagen, Mike vom Millerton, also die Rückmeldung, die wir bekamen, kam nicht von dem Mike vom Millerton, sondern vom anderen Mike, aber Mike vom Millerton hat ja auch einen Artikel geschrieben, dann über die Debattenkultur, an die wir auch appelliert haben, dass die gerade in Bezug auf das Liedes so ein bisschen aus dem Fugen geraten ist bei St. Pauli. Ich weiß nicht, hast du das noch verfolgt, Christian, im Laufe der letzten Tage, nachdem wir aufgenommen haben, oder wie bist du mit dem Thema umgegangen?
Nee, um ehrlich zu sein, habe ich das jetzt nicht weiter verfolgt. Die letzten Tage für mich war das erstmal so in Ordnung und ich fand den Umgang auch in Ordnung. Insofern konnte ich das Thema dann erstmal beiseite legen und ich meine, es waren ja jetzt die letzten Tage auch andere Themen, die dann irgendwie bestimmt waren als die Hymne beim FC St. Pauli. Insofern, genau,
Also
hat
du
sich
meinst,
meine Aufmerksamkeit verschoben dann.
welchen Umgang fandest du? Du fandest den Umgang in Ordnung, welchen Umgang fandest du in Ordnung?
Also
Also
so wie der FC St. Pauli das gemacht hat und auch das Museum und das einzubeziehen und jetzt erstmal zu sagen, wir spielen das Lied erstmal nicht mehr und widmen uns dem in einem größeren Umfang und lassen uns dann nochmal ein bisschen mehr Raum und treffen da jetzt keine allzu überhastete oder emotionale Entscheidung und das kann ich erstmal so mittragen.
okay, also der Umgang des Vereins mit dem Lied, genau, das fand ich
Genau,
auch in
genau.
Ordnung. Den Umgang, den ich halt überhaupt nicht gut fand, war Teilen der, also ich habe es leider verfolgt dann danach auch noch, wie die Fans darauf reagieren, gerade in den sozialen Netzwerken. Und ich fand dann den Umgang teilweise gar nicht gut, weil man so ein bisschen auch das Gefühl hatte, die Leute, die dann auch halt für das Spielen des Liedes sind, die haben es gar nicht so wirklich verstanden, was eigentlich das eigentliche Problem dabei ist. Also nochmal, die Frage ist hier bei Lieben Lied, meiner Meinung nach, ist ja, kann man Künstler und Werk voneinander trennen. Und wie ich es letzte Woche auch gesagt habe, ist diese Frage kann sich jeder selbst irgendwie anders beantworten, das ist völlig in Ordnung. Aber wenn die Argumente dafür ja sind, dann müssten wir unsere braune Vereinsfarbe auch überlegen, ob die noch gespielt werden kann, weil mit der Farbe kann man auch etwas anderes assoziieren. Oder man sagt irgendwie, Puma als Ausrüster würde nicht gehen, weil der Gründer in der NSDAP war, dann weiß ich. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass diese Menschen sich nicht diese Podcast-Folge angehört haben vom Museum und dass sie sich mit dem Thema erst, also die haben erst eine Entscheidung getroffen, bevor sie sich informiert haben, wie sie überhaupt zu diesem Lied stehen. Und ich finde tatsächlich, ist es wirklich sehr schwierig, wenn es so emotional wird, dass jedes nationale Argument, gerade auch von Uke Göttlich und auch vom Museum, einfach nicht gehört werden will. So, weißt du, weil die Leute einfach sagen, ich bin so emotionalisiert positiv von diesem Lied, dass ich mir kein Argument zulasse, was mich dazu bringt, diese Haltung zu überdenken. Und ich fände zum Beispiel auch immer ganz einfach zu sagen, was auch mir auch in privaten Gesprächen auch mal von Bekannten nicht vorgeworfen, aber so vorgehalten wurde, dass, ja, wenn man das Lied ja nicht mag, dann kann man einfacher darüber hinwegstehen. Aber, und das ist halt falsch. Das ist halt de facto nicht die Wahrheit. Also ich verbinde auch mit diesem Lied Herz von St. Pauli auch sehr viele positive Emotionen. Aber es ändert ja nichts daran, dass wenn die Beweislage über bestimmte Autoren öffentlich wird, das kann ich mit meiner antifaschistischen Haltung nicht vereinbaren, ehrlich gesagt. Dass ich das Lied weiterhin singe. Und nochmal, wenn Leute sich da anders entscheiden und die das doch mitsingen können, das ist ja auch ihre gute Entscheidung. Aber dann stellt sich auch wieder die Frage, wenn das paar tausend Menschen ähnlich eh beantworten, wie ich das tue, inwiefern lohnt sich dann noch eine Hymne zu spielen, was vielleicht nur von der Hälfte des Stadions mitgesungen wird und nur die Hälfte der Schale in die Höhe gehalten werden. Weißt du, dann kann man wieder einfach ganz rational sehen, vielleicht lohnt sich dann doch eine andere Hymne zu nehmen, einen Auftrag zu geben oder ein anderes Ritual sich zu überlegen vor dem Spiel, was wirklich vom ganzen Stadion mitgetragen wird. Und das ist halt so nicht so wirklich erfolgt tatsächlich. Also beziehungsweise diese Einsicht erfolgt noch sehr langsam und was man auch immer gerne, gerade wenn man für das Lied ist, immer gerne vergessen möchte oder immer so tut, als wäre das nicht die Wahrheit, dass das Lied ja noch nicht endgültig vom Tisch ist. Das ist genau wie du meintest. Ja, der Verein hat sich entschieden, das weiter zu recherchieren und es wird dazu Dialoge geben und es wird jeder sich an diesen Dialogen beteiligen können, der sich organisiert und der bestimmte Termine wahrnimmt und sich da einbringt. Also da wird der St. Pauli als demokratischer Verein niemandem sagen, so du sprichst jetzt hier mal nicht mit, sondern wir hören uns nur die Meinung von bestimmten Leuten an. Also wer wirklich an der Debatte teilhaben möchte, dann muss man tatsächlich auch mal mehr tun, als ins große Internet seine Meinung zu schreiben. Kann man sich auch machen. Aber am besten gehört wird es ja, wenn man die vom Verein organisierte Veranstaltung zum Thema vielleicht wirklich wahrnimmt und sich da einbringt. So einfach ist das.
Ja, finde ich auch. Machen wir einen Punkt dahinter.
Ja.
Oder wolltest du noch was
Okay.
dazu sagen? Ich finde, der Verweis auf die Veranstaltung ist auch richtig gut und Menschen, die sich dort einbringen können,
Also
haben auch die Möglichkeit.
man kann sich ja dann immer bei dem Thema so ein bisschen im Kreis drehen. Eine Sache wäre noch für doch, was ich noch gerne zu sagen möchte, weil ich hatte ja letzte Woche, glaube ich, kurz den halben Satz gesagt, dass es wirklich ein Thema ist, bei dem irgendwie alle verlieren, bei St. Pauli, weil eben ein emotional beliebtes Lied dann auch einfach vielleicht nicht mehr gespielt wird und das alle für uns einfach ein Verlust ist. Aber wie die Debattenkultur jetzt so ist und wie man über dieses Thema spricht, denke ich tatsächlich zum Teil ist ein bisschen anders. Ich denke nämlich schon, dass diese Debatte um dieses Lied auch dazu führen könnte, dass wir einfach unser Profil ein bisschen schärfen. Wir haben ja letzte Woche gerade, wenn der Verein davon gesprochen hat, gegen rechts zu wählen, habe ich so ein bisschen für mich gesagt, dass es nicht aussagekräftig genug ist. Und das sind tatsächlich auch wirklich Themen wie die Debatte um so ein Lied, also über so ein Lied, wo man wirklich das eigene politische Profil auch als Fanszene schärfen kann, wo man sagen kann, okay, wer kann sich wie an der Debattenkultur beteiligen und wir können hier eine politische Diskussion führen, die wirklich viel, viel kontroverser ist, als dass wir uns einfach darauf einigen können, dass die AfD Kacke ist. So meine ich jetzt. Aber dazu dann wirklich dann Punkt dahinter, weil ich führe jetzt mal wieder hier unnötige Monologe, glaube ich. Das war auch nicht so wirklich Ziel dieser Sendung. Genau, also ich würde das jetzt auch nicht weiter ausführen wollen.
Okay, dann setzen wir einen Punkt dahinter und genau alle weiteren Fragen können wir dann zu einem gegebenen Zeitpunkt beantworten. Wollen wir zum Spiel kommen? Ich meine, das ist ja das eigentliche Thema dieser Sendung.
Das eigentliche Thema dieser Sendung, allerdings werde ich dazu nicht zu viel sagen können. Jetzt kommt noch mal noch ein letzter halber Monolog von mir, dann kannst du fast schon übernehmen, weil ich das Spiel nicht gesehen habe. Ich war am Samstag 15:30 und habe das Glück bekommen, an Karten zu kommen in Kiel für das Holstein-Spiel für Leverkusen. Und da konnte ich da vor Ort Leverkusen die Daumen drücken, beziehungsweise die Daumen drücken, dass Holstein verliert. Und das ist dann mir sehr erfolgreich gelungen. Dementsprechend habe ich aber nur eine kurze Zusammenfassung gesehen vom St. Pauli-Spiel und ich habe dazu auch eine kleine Meinung, aber ich glaube, bevor ich da großartig viel dazu sage, könntest du, der das Spiel gesehen hat, vielleicht mehr dazu sagen. Erzähl uns das jetzt mal, du.
Ja, also ich meine, ich kann ja auch so anfangen und sagen, dass ich nicht im Stadion gewesen bin. Eigentlich wollte Larissa dorthin fahren, aber die, wenn ich mich richtig erinnere, krankheitsbedingt musste sie die Reise absagen und konnte dort eben nicht vor Ort sein. Insofern habe ich das vom Fernseher geschaut und Soltan war im Stadion in Kiel. Und ich fand, wir sind richtig gut in die Spiel reingekommen, oder die erste Halbzeit können wir ja grob so zusammenfassen. Der FC St. Pauli mit deutlich mehr Spielanteilen und wir hatten richtig gute Offensivszenen, einen Fernschuss von Noah Weißhaupt, der an den Innenpfosten schlägt und wo Mainz Glück hat, dass der sich nicht reindreht, sondern dann wieder rausdreht, oder ein guter Steckpass auf Johannes Eggestein, der dann frei vor Zentner auftaucht und dem dann aber noch ein halber Meter fehlt, um den dann an dem Torwart vorbeizubugsieren. Insofern die erste Halbzeit doch mutmachend. Wir hatten viele gute Chancen. Einzig und allein das große Problem wieder, wie in den letzten Spielen natürlich irgendwie auch nichts Neues. Wir treffen das Tor nicht. Und insofern konnten wir uns auch nicht dafür belohnen, dass wir gute Möglichkeiten hatten in der ersten Halbzeit, sondern es ging mit einem 0 zu 0 in die Halbzeitpause. Möchtest du da schon irgendetwas ergänzen oder hast du andere Eindrücke gesammelt? Oder die erste Halbzeit war wirklich sehr positiv, kann man nicht anders sagen. Also nur einzig und allein, dass man natürlich dann doch wieder mit einem schlechten Gefühl in die Halbzeitpause geht, weil man weiß, so, wir werden in all den Bundesligaspielen, die wir hatten, wir bekommen nicht viele Chancen. Die wenigen Chancen, die wir haben, da solltest du im besten Fall ein, zwei von nutzen. Und wir hatten in der ersten Halbzeit gegen Mainz ein paar Chancen, wir haben keine davon genutzt, da wusstest du. Ja, das könnte hier auch böse ausgehen wieder.
Also ich hab tatsächlich zum ganzen Spiel und das Ganze drumherum, ich habe Winter was zu Blessin auch was sagen, gerade zu seiner PK letzte Woche nach dem Freiburg-Spiel. Da ist noch was mir entfallen, was ich jetzt, also letzte Woche ist entfallen.
Ja, dann sagt das als erstes.
Ich würde einfach viel zu allgemein Sachen sagen, ohne das Spiel gesehen zu haben. Deswegen würde ich dich jetzt einfach weiter über die zweite Halbzeit erzählen lassen, weil ich würde das irgendwie allgemein zusammenfassen, so ein paar Gedanken dazu loswerden. Aber alles andere müsste irgendwie von dir kommen. Also ich habe die erste Halbzeit gesehen, ich habe die Zusammenfassung gesehen, ich habe die Chancen gesehen, die du gesagt hast. Ich weiß jetzt nicht, welchen Eindruck, was mir immer wichtig ist, welchen Eindruck unsere Mannschaft macht, wenn der Gegner den Ball hat, wie wir in die Zweikämpfe kommen, wie wir die gestalten. Aber das soll auch ganz gut gewesen sein, wenn man die Berichte über Millerton zum Beispiel liest, zumindest in der ersten Halbzeit. Vielleicht noch jetzt schon mal was ganz Allgemeines. Ich finde es tatsächlich, das ist eigentlich eine, also ohne sich wieder selbst in Sicherheit zu wiegen und einem selbst zu viel Lob einzureden, aber ich glaube, es ist echt ein Riesenkompliment auch an unsere Mannschaft, also wenn du schaffst, als, weiß nicht, 14., 15., wie wir jetzt sind, auswärts bei Mainz eine der formstärksten Mannschaften der Liga, so eine erste Halbzeit zu spielen, wo es klar ist, dass du nicht nur dahin gekommen bist, um unentschieden irgendwie mitzukrampfen, so, sondern wirklich, du spielst offensiv, du hast die Chancen für die Führung. Und das ist wirklich erstmal eine sehr, sehr positive Geschichte, dass wir wirklich halt im Gegensatz wirklich zu Kiel und zu anderen Vereinen vielleicht nicht auch mit gehobenen Händen auswärts hinfahren. Selbst nicht nach Mainz. Aber da gibt es ja noch auch eine zweite Halbzeit und da kannst du
Ja,
ausholen.
voll. Nee, also das kann man ja nur so unterstreichen. Ich meine, Mainz wirklich ein sehr formstarkes Team, spielt zu Hause und wir sind da wirklich stark aufgetreten in der ersten Halbzeit. Ich meine, jetzt kann ich ja auch nachschieben noch die Aufstellung, die Veränderung, die dort stattgefunden hat, dass Smith zum ersten Mal auf der Sechs gespielt hat, dass Siebe van der Heijden in die Innenverteidigung gerückt ist und dass Lars Ritzka oder Lars Ritzka jetzt nach längerer Zeit wieder auch dann die linke Außenbahn begleitete und Philipp Treu dann eben auf rechts gerückt ist. Also eine etwas andere Aufstellung als die letzten Spiele und dass es wirklich fantastisch gut geklappt hat. Also wir standen in der ersten Halbzeit defensiv wirklich sehr stabil. In der zweiten Halbzeit eigentlich auch. Also insofern gab es dort ein doch nur leicht verändertes Bild, das Mainz umgestellt hatte und mit Nelson Viper ausgewechselt hatte, diesen hochgewachsenen Stoßstürmer und Lee dafür reingebracht hat. Und dass sich dann doch das Spiel dann etwas mehr ausglich und es dann doch mehr Mittelfeldgeplänkel gab, mit leichten Vorteilen dann vielleicht schon für Mainz. Genau, aber der FC St. Pauli schaffte es dann in der zweiten Halbzeit, also vor allem so in den ersten 20, 25 Minuten, nicht mehr so vor das Tor der Mainzer und schaffte es auch nicht mehr, sich klarere Chancen zu erspielen. Und so plätscherte das Spiel so ein wenig vor sich hin und dann gab es diese Parallele zum Hinspiel, dass es dann diesen Fernschuss gab von Amiri aus wirklich gefühlten 40 Metern, fast schon so eine Verzweiflungstat, relativ zentral auf Vasil und der schafft es nicht, den Ball festzuhalten, lässt ihn nach vorne prallen und Lee ist als erstes da, schiebt das Ding über die Linie und es steht 1-0 für Mainz. Und im Hinspiel war es ja auch schon so, dass Vasil da eine Unsicherheit hatte, glaube ich, irgendwie direkt in den ersten 10 Minuten und Burkhardt ihn überköpft hatte. Und so war es dann auch. Also ich, nicht, dass es irgendwie der Fehler allein von Vasil gewesen wäre, sondern im Defensivverbund. Aber trotzdem, so geht Mainz dann mit 1-0 in Führung. Und danach haben wir dann noch zwei echt richtig gute Chancen. Die eine, so hatte Mike das ja, glaube ich, auch im Millerton geschrieben, diese obligatorische Jackson Irvine-Chance jetzt immer pro Spiel, dass er einmal pro, also mindestens einmal pro Spiel relativ frei im Strafraum auftaucht und den Ball dann entweder daneben oder übers Tor köpft und diesmal übers Tor. Und danach hatten wir noch eine richtig gut herausgespielte Chance über Dapo, über rechts. Der flankt den Ball lang. Weishaupt kann den per Kopf zurücklegen und Johannes Eggestein kommt relativ frei eigentlich im Strafraum zum Schuss und trifft die Kugel aber nicht. Und so geht der Ball dann knapp am Tor vorbei. Und das war es dann eigentlich im Endeffekt. Mainz spielt das dann clever zurück runter. Und genau, dann gab es in der Nachspielzeit noch den einen Konter, den Mainz dann gut ausspielt und dann gewinnen sie das Spiel 2-0. Und ich meine, man hat an dem Jubel der Mainzer dann eben auch gesehen, dass es ein verdammt hartes Stück Arbeit war. Ja, so wie du auch gesagt hast, St. Pauli hat gut gespielt, gut verteidigt, aber im Endeffekt stehen dann bei uns 0 und bei Mainz 2 Tore und wir fahren mit 0 Punkten nach Hause.
Was hier muss man an der Stelle auch sagen, das war jetzt auch schon im Hinspiel gegen Mainz ja so ein bisschen sein Fehler, was so ein bisschen den Sieg von Mainz einleitete. Da ist dann bereits nach ein paar Minuten, also gerade am Anfang des Spiels. Und bei Vasil muss ich noch mal dazu sagen, wie viele auch wieder geschrieben haben, dass er schon Schuld an der Niederlage trägt, beziehungsweise dass er natürlich, wenn man jetzt jemanden ausheben möchte, wer jetzt nicht so richtig gut war, dann wäre er das einer von denen gewesen. Aber man muss bei ihm ja sagen, der hat einfach so viel Kredit, so unfassbar viel Kredit, was er noch diese Saison für St. Pauli geleistete. Dass wenn wir jetzt tatsächlich mal, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber wenn es mal ein Spiel gewesen, aber das Tor habe ich gesehen, klar, macht einen Fehler, aber wenn es mal so ein Spiel gewesen sein sollte, wo wir jetzt mal auch wegen seinem Fehler verlieren, dann sei es drum. Sage ich ganz ehrlich, weil das wirklich da jemand ist, der darf, das klingt so ein bisschen blöd, weil natürlich sollte das so nicht passieren, aber der hat, wie gesagt, schon sehr, sehr, sehr viele Punkte uns gehalten. Und wie gesagt, wenn da nochmal einfach aus einem Punkt null werden, weil der einen Fehler macht. Wie letzte Saison in Magdeburg oder eben. Also es passiert immer mal wieder sowas leider. Als letzter Mal siehst du, die Chance besteht immer, dass du schlecht aussiehst. Und diesmal war es so, hat ein Gegentor bekommen. Also ist nicht, unser größtes Problem ist nicht, dass wir mal ein Gegentor verursachen, sondern wie du auch gesagt hast, es ist einfach jetzt das dritte Spiel in Folge, vorne die Null steht bei uns. Und das ist halt etwas, wo mir wirklich letzte Woche nach der PK, nach dem Spiel gegen Freiburg bei der PK, Blessins Antwort sehr irritierte, weil er darauf auch angesprochen wurde, dass der zum Pauli, was die Gefährlichkeit angeht, es eigentlich nicht unser Anspruch sein kann, zu Hause das 0-0 übers Ziel zu bringen. Und der hat da sehr, sehr, für meine Augen, sehr realitätsfremd auf dieser Nachricht, also sehr gereizt und auch sehr realitätsfest darauf geantwortet, weil er meinte eben, dass natürlich ein guter Gegner bei uns war, aber dass eben der Gegner auch nicht viel besser gewesen sein soll, was halt einfach nicht, wie gesagt, nicht der Realität entspricht irgendwie. Und ich glaube tatsächlich, dass es uns nicht je früher, auch Blessin in dem Fall, die Wahrheit ins Auge blickt, dass wir wirklich tatsächlich teilweise ultra harmlos vorne sind. Vielleicht jetzt nicht in der ersten Halbzeit in Mainz, aber generell harmlos sind vorne umso eher sieht er auch ein, dass man auch tatsächlich mal in der Aufstellung ein bisschen was ändern kann. Johannes Eggestein habe ich gehört, eben, dass er auch nicht sein allerbestes Spiel gemacht haben soll. Und das ist halt zum Beispiel auch eine Position, wo jetzt wohl ein paar Spielen auch nicht getroffen hat. Da kannst du auch mal einen echten Neuner halt ausprobieren vorne, wie das ist, wenn du wirklich mit einem richtigen Neuner da vorne Fußball spielst. Und jetzt haben wir auch einen, den wir jetzt im Winter geholt haben. Und das wäre auch wirklich eine Idee, die, wenn das Offensive gar nicht funktioniert und du mit Abstand die schlechteste Offensive der Liga hast, da muss ich auch mal überlegen. Also wirklich, ich habe jetzt gerade am Wochenende habe ich Kiel gesehen, was die offensiv leisten. Und ich habe diese Saison schon ein paar Mal, ich habe das Holstein schon ein paar Mal gesehen, diese Saison. Und über weite Strecken waren ja die teilweise echt erschreckend schwach und die sind auch völlig zu Recht Letzte. Aber Holstein Kiel hat 34 Tore geschossen in der Bundesliga. Wir haben 18. Also das merkt man, weißt du, man kann ja auch trotzdem, auch wenn natürlich als Aufsteiger ist die Defensive am wichtigsten. Natürlich haben wir 27 Gegentore bekommen, Holstein 59. Klar, Defensive ist wichtig. Aber Trotzdem kannst du auch tatsächlich nach vorne ein bisschen mehr Risiko, mit ein bisschen mehr, ich sag mal, also du kannst ein bisschen mehr drauf setzen, einfach auch mal offensiv über das ganze Spiel hin dominanter zu sein, gerade wenn du in der ersten Halbzeit merkst, dass es geht, wie in Mainz zum Beispiel. Und das fand ich so ein bisschen komisch, weil auf der anderen Seite muss man auch sagen, ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber jetzt, wie gesagt, das siebte Spiel in Folge zu null verloren. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich habe jetzt mal gerade die Tabelle von der Bundesliga-Saison 2010, 2011 aufgemacht, wo er zum Beispiel letzten Mal in der ersten Liga gespielt hat. Und da hatten wir, ich kann mich noch erinnern, nach dem Derby-Sieg gegen den HSV, hatten wir nach 22 Spieltagen, hatten wir 28 Punkte. Und das Gefühl, dass wir diese Saison die Klasse halten können, also 10-11, war eigentlich sehr groß. Und dann, wie wir alle wissen, sind wir am Ende der Saison noch als Letzter abgestiegen. Wir haben ja in den darauffolgenden 12 Spielen haben wir einen einzigen Unentschieden geholt und alles andere verloren, weil auf einmal gar nichts mehr ging. Und ich habe, wenn du dieses Momentum dann auf einmal nicht mehr hast, gut, wir haben uns unseren Sieg bejubelt in Heidenheim, dann das 13-0 Heimsieg gegen Union war wieder alles im Lot, dann auch zu Hause bisschen unglücklich 1-1 gespielt gegen Augsburg, hätten auch gewinnen können. Und man hatte das Gefühl, okay, eigentlich sieht es halt sehr gut aus, aber jetzt kamen wieder 3 Spieler hintereinander, wo wir kein Tore schießen, wo wir auch selbst Spiele verlieren, die du nicht verlieren musst, wo vorne dann nicht so viel geht. Jetzt kommt Dortmund zu uns, weil im Endeffekt geht es einfach darum. Und dann siehst du halt im Parallelspiel, dass einfach ein Heidenheim in Bremen gewinnt, dass Bochum gegen den BVB gewinnt, dass Bochum in Wolfsburg unentschieden spielt, dass das wieder auch dann und hinter uns Vereine gibt, die wirklich auch anfangen zu punkten, die sie langsam anfangen zu kommen. Und mittlerweile haben wir nur noch 6 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Das sind 2 Siege. Wir haben die bessere Tordifferenz, vielleicht sind es auch gefühlte 7 Punkte, nicht nur 6. Aber trotzdem musst du wieder ganz dringend anfangen, wieder dich zu belohnen. Und ich habe nicht die Idee, wie es ginge. Ich werde nur, wie gesagt, so Tipps. Ich würde tatsächlich wirklich mal einen anderen Stürmer vorne von dem versuchen. Nicht, weil man mit Jonas Eggestein unzufrieden ist, sondern einfach mal, weil du kannst einfach gar nichts verlieren. Vielleicht bringt das da ja was. Und ich würde tatsächlich auch ein bisschen mir wünschen, gerade bei den Heimspielen, die es da gibt, dass man noch ein bisschen mutiger ist, als das zum Beispiel gegen Leipzig der Fall war oder gegen Freiburg.
Ja, ich meine, ist jetzt wirklich immer diese ganz große Frage, woran liegt das, die Abschlussschwäche? Ich meine, wir haben die Chancen jetzt gegen Mainz eben auch gehabt, aber dann fehlt eben teilweise das Glück. Weißhaupt trifft den Innenpfosten und der dreht sich dann raus, aber geht nicht rein. Oder. Ich glaube, oder ich meine, das zu beurteilen, ob jetzt Cesai oder Eggestein auf der Stürmerposition besser aufgehoben sind, boah, finde ich total schwierig von außen. Ich meine,
Naja,
blessiert
ich,
seit
ja, aber
Penalty.
immer, immer, ich, aber
Also
ich
ich
bin dann
weiß, was
immer,
du meinst, voll, aber
also null Tore kannst du mit Cesar auch schießen. Also null Tore
ja,
schafft er ja auch,
klar, in
weißt
der
du? Also
Konsequenz
das
auf
ist.
jeden Fall, natürlich. Genau, ist natürlich schwierig, aber genau, wir brauchen irgendwie auf jeden Fall eine Veränderung. Und ich meine, wenn ich mir jetzt den nächsten Spieltag angucke, neben unserem Spiel, das wir ja zu Hause gegen Dortmund haben, spielt Union gegen Kiel und Bochum gegen Hoffenheim. Insofern treffen da ja die Kinder auch wieder alle aufeinander. Und das könnte natürlich im Endeffekt auch wieder dazu führen, dass es alles wieder noch enger zusammenrückt. Also der Druck wird natürlich nochmal größer und man kann vielleicht nur hoffen, und das ist jetzt ja vielleicht auch schon der Ausblick dann auf das Spiel am Samstag, dass ein wiedererstarktes Dortmund uns ein wenig unterschätzt und wir Dortmund doch wieder weiter in den Abstiegskampf reinziehen können.
Naja, der BVB hat ja diese Saison komplett 2 Gesichter und man muss wirklich sagen, wenn sie das gute Gesicht zeigen, dann sind wir nahezu chancenlos. Wenn sie schlechte Gesicht zeigen, können wir locker gewinnen. Also das ist so die 2 Sachen, die man bei dem BVB weiß im Vorfeld. Ich glaube tatsächlich, dass wir einfach das gucken müssen, dass wir wirklich unser möglichst bestes Spiel spielen. Wenn wir dann defensiv wieder hinten stabil stehen, glaube ich, du musst gegen Dortmund, gegen so offensiv starke Mannschaft, potenziell offensiv starke Mannschaft, musst du immer auf Konter spielen. Es geht nicht anders. Auch wenn sie einen schlechten Tag erwischen, musst du davon ausgehen, dass du eher auf Konter spielen musst. Du wirst nicht Dortmund an die Wand spielen. Und wir müssen einfach unsere Spielidee haben, müssen diese Idee verfolgen und dann hoffen, dass wirklich der BVB nicht den allerbesten Tag erwischt. Und dann geht es ja was, wie damals im Pokal was ging. Der BVB hat ja auch schon in Bochum verloren, haben in Kiel verloren. Also das geht, da geht was, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Oder halt, wie gesagt, die zeigen das Gesicht, was sie gegen Union auch gezeigt haben, wo Guidassi einfach jeden Kopf aufs Tor ist gefühlt auch drin. So, dann wird es auch für uns schwierig. Aber ich bin mal sehr optimistisch. Wollen wir auch schon tippen gegen Dortmund?
Ja,
Ich
hau
sage
raus.
2 zu 1 für St. Pauli. Du könntest mir jetzt dieselbe Frage stellen, die ich dir gestellt habe letzte Woche: Wer soll die 2 Tore schießen? Ja, du, weiß ich nicht. Ich hoffe einfach, dass eben, was du meinst, dieser eine obligatorische Jackson Irvine schon diesmal vielleicht den Weg ins Tor findet, dass der dann auch mal sein Tor mag. Apropos Jackson Irvine, der war ja am Samstagabend bei Aktuelles Sportstudio. Hast du es gesehen, die
Nee,
Sendung?
habe ich leider auch noch nicht gesehen.
Ich habe es auch nicht gesehen, aber ich habe dazu schon einige Beiträge von in der St. Pauli-Bubble gesehen. Ich hole es mal auf jeden Fall nach. Also ich hoffe, dass dieser Jackson noch mal ein Tor macht, würde ich ihm sehr wünschen. Und dann, wer auch immer auf der Neun spielt, ob das Jojo ist, ob das falsche Neuner oder Shisai, dann hoffe ich, dass er oder dass einer von den beiden dann das Siegtor macht. Das würde, glaube ich, denen auch halt ganz gut tun.
Ja, genau. Ich meine, Geschichte kann jetzt gemacht werden. Wir sind mittendrin. Nächste Chance gegen Dortmund. Es ist alles drin. Ich meine, wir haben noch eine Rechnung offen gegen Dortmund. Wir waren im Hinspiel ja auch da, wo wir knapp 2-1 verloren haben. Ja, lass uns die Daumen drücken, dass es am Samstag irgendwie besser wird mit also mit dem besseren Ausgang für uns.
Genau. Ich glaube, das können wir das an der Stelle auch schon mal abschließen. Wenn ihr eine Rückmeldung an uns habt, wir machen das eine relativ kurze Folge, glaube ich. Alles ist ja gesagt. Ich meine, wir sollen jetzt nicht auch alles endlos ausschlachten, was unsere Offensivschwäche, woran das genau liegt. Also wir können hier gerne mal einen Punkt machen. Wir haben Dortmund getippt. Wenn ihr Rückmeldung für uns habt, wie ihr merkt, wir geben uns die Mühe, die in der Sendung mit aufzunehmen, dann könnt ihr eine E-Mail schreiben an ifyoucanhearus@gmail.com oder ihr findet uns auf Instagram, da könnt ihr uns auch einmal die Nachricht zukommen lassen. Und ja, ansonsten nimmt bitte am Samstag im Stadion Rücksicht aufeinander auf der Gegengerade. Dann ganz besonderer Verweis nochmal auf den Blogbeitrag, den wir schon letzte Woche in der Shownotes gepackt haben.
Ja, ich bin da, ich
Und
werde aufpassen.
genau, du wirst aufpassen, das ist schon mal super. Und wenn das wieder auch zu Diskussionen kommt rund um das Lied Das Herz von St. Pauli, bitte auch da immer sachlich und freundlich bleiben miteinander. So, das ist schon mal ganz wichtig. Und wenn wir uns dann bis dahin nicht hören, was wir wahrscheinlich tun werden, dann geht am Sonntag auch nochmal alle, die in Hamburg wohnen, zur Bürgerschaftswahl und setzt da auch gerne ein Statement.
Ja.
Gut, Christian, war mir eine kurze Ehre bei der heutigen Aufnahme.
Ja, es hat mich auch gefreut.
Ja, und wir hören uns nach Dortmund.
Machen wir es. Vor St.
Jo,
Pauli. Ciao, ciao.
von St. Pauli. Ciao, ciao. Tschüss.